Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann hat man ihn vor dem inneren Ohr, dem inneren Auge noch lange vor sich. Meint vielleicht auch, den Geruch in der Nase zu haben, aber mit der Zeit, da wird das blasser. Und was ist, wenn es kleine Kinder trifft, die früh einen Elternteil verlieren? Die werden oft mit so einem ganz schemenhaften Schatten groß. Unser Gast, Judith Grümmer, versucht Ihnen die Erinnerung zu bewahren mit Familienhörbüchern. Eltern, die wissen, dass sie bald sterben müssen, hinterlassen sie ihren Kindern. Guten Tag, Frau Grümmer.
Ja, hallo, guten Tag.
Wenn wir uns unsere fünf Sinne mal vergegenwärtigen, Frau Grümmer, gibt es für Sie da selbst sowas wie eine Rangfolge?
Ja, für mich steht tatsächlich die Stimme und das Hören an erster Stelle, weil auch im Mutterleib ist ja die Stimme das Erste, was ein Kind wahrnimmt. Und es ist auf der anderen Seite das Erste, was ein Mensch vergisst. Also die Stimme ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck und ist nicht so reproduzierbar wie beispielsweise der Duft von Apfelkuchen, wo man an die Großmutter denkt. Bei der Stimme ist das sehr viel einzigartiger und individueller und das hat mich eigentlich schon immer fasziniert.
Deswegen eben auch Familienhörbücher und wie sie entstehen und was sie bewirken können. Darüber sprechen wir in dieser Stunde mit der Audiografin Judith Grümmer, genauso wie darüber, warum Strümpfe stricken ganz klar kommunikationsfördernd ist. Judith Grümmer hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen erzählen zu lassen, die wissen, dass sie bald sterben müssen und dass sie kleine Kinder hinterlassen. Mittlerweile gibt es fast 200 solcher Audiobiografien, solcher Familienhörbücher. Frau Grümmer, welche besonderen Momente sind Ihnen vor Ohren haften geblieben? Was findet sich auf diesen Hörbüchern? Was ist drauf?
Vor allen Dingen ganz viel Liebe. Alle Kraft zusammenzunehmen in einer Situation, in der man merkt, die Kräfte lassen nach und irgendwann muss man sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen und damit die Kinder allein zu lassen und in dieser Situation alle Kräfte zu bündeln und zu sagen, so, ich möchte meinen Kindern von meinem Leben erzählen, ich möchte von meiner Liebe zu den Kindern erzählen und ich möchte ihnen diese Liebe über meinen eigenen Tod hinaus mit ins Leben geben, in die Zukunft. Und nicht nur in die Zukunft der kleinen Kinder, sondern auch der erwachsen werdenden Kinder. Und vielleicht werden diese Kinder eines Tages auch wieder mit ihren Kindern dieses Familienhörbuch hören, die Mutter, die Großmutter und eben einen Blick in ein Stück Familienzeitgeschichte damit auch bekommen.
Es sind immer Lebensgeschichten, keine Sterbensgeschichten und es kommt, glaube ich, alles vor, von der vorgelesenen Gute-Nacht-Geschichte über die Biografie der Mutter oder des Vaters,
bis zur Lieblingsmusik oder bis dem Wühlen in den alten eigenen Musikkassetten, die wir dann digitalisieren, weil da eben noch das Blockflötenspiel vom Weihnachtstag mit zu hören ist oder kleine Aufnahmen, die die Projektteilnehmer, wie wir sie nennen, diese Mütter und Väter, eben selber als Kinder mit ihrem Kassettenrekorder damals eben angefertigt haben. All das bauen wir auch mit ein.
Wie beginnt so ein Gespräch? Also die wenigsten Menschen legen doch einfach mal los, wenn ihnen ein Mikrofon vor die Nase gehalten wird.
Ja, wir führen erstmal telefonische Vorgespräche und stimmen die ein bisschen ein. Wir haben auch ein Handbuch geschrieben unterdessen, was wir den Projektteilnehmern eben auch schicken, wo sie so ein bisschen so überlegen können, was könnten das für Fragen sein. Und dann beginnen wir tatsächlich meistens mit der Vorgeschichte. Das heißt also, aus was für einer Familie kommen sie? Weil es ist ein Riesenunterschied, ob die Familie der Erzählerin, des Erzählenden im 20. Jahrhundert beispielsweise gewandert ist durch ganz Europa oder ob die Familie seit 500 Jahren an einem Ort lebt, was es ja auch gibt und damit natürlich eine vollkommen andere Prägung hat.
Das sind todkranke Menschen und viele bereiten sich auf die Aufnahme sehr akribisch vor und ich habe gestaunt, dass sie offenbar rein physisch die Kraft aufbringen für so ein Familienhörbuch. Setzt das möglicherweise nochmal Kräfte frei?
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass es Kräfte freilegt. Das ist eine Beobachtung, die aber unterdessen eben dann auch tatsächlich wissenschaftlich überprüft wird, weil wir es tatsächlich erleben. Also ich denke zum Beispiel an einen jungen Familienvater, Der Zustand hatte sich so schnell verschlechtert, dass als wir 2 Wochen vor Beginn der Aufnahmen sprachen, war er ein fitter, sportlicher junger Mann, der wusste, irgendwann steht da eine lebensverkürzende Situation, also er wird irgendwann sterben, das können 10 Jahre sein, und dann war es plötzlich 2 Wochen später schon soweit. Und als wir die Aufnahmen machten, war er schon in der präfinalen Phase und er hat alle Kräfte zusammengenommen und er hat erzählt und erzählt, und auch auf der Palliativstation, die Krankenschwestern sagten immer, das ist unglaublich, und er aktivierte seine Familie, die mussten die Musik raussuchen und die Fotos, und alle waren beschäftigt in diesem Sterbeprozess, und er wollte unbedingt dieses Hörbuch noch zu Ende bekommen, und das hat er gemacht. Er hat 5 Tage immer wieder mal da eine Stunde, dann 2 Stunden, dann wieder eine Pause erzählt, und danach konnte er loslassen und war einfach erleichtert. Das jüngste Kind war 1 Jahr alt, als er starb. Also es war eine wirklich extrem dramatische Situation. Aber natürlich sind die Situationen oft so dramatisch.
Sowas vergisst man nie wieder. Das
vergisst man nie wieder.
Herz.
Mhm. Hat mich tief berührt, ja. Mhm.
Was ist das überhaupt mit diesem Tag X, der alles verändert? Also als Vater oder Mutter eben diese todbringende Diagnose erhalten haben, kommt das in diesen Büchern vor? Wird das übergangen?
Also gerade in den Vorgesprächen sagen viele, oh, da will ich eigentlich gar nicht drüber sprechen. Dann aber, wenn wir zum Beispiel 3 Tage, und das ist so das Optimum, zusammenarbeiten, dann findet tatsächlich ein Entwicklungsprozess statt. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie, mit der Krankheit und mit der eigenen Sterblichkeit. Nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung. Und es ist oftmals so, dass spätestens am 3. Tag dann ganz viele sagen, ja, ich möchte über die Diagnose reden. Ich möchte auch darüber reden, wie ich es trotzdem schaffe, die Sonne zu sehen, die Liebe zu spüren und was ich durch die Diagnose und mein Sterben, was sich für mich verändert hat. Nicht nur zum Schlechten, sondern was ich alles auf diesem Weg jetzt erlebe, was mir sonst zunächst noch verwehrt gewesen wäre. Die Liebe, die Freundschaften, der Rückblick auf ein Leben, was vielleicht gut gewesen ist oder wo man es geschafft hat, viele schwierige Situationen gut zu meistern. Und eben diese Liebe zu den Kindern, die ja das Ganze trägt.
Das sind existenzielle Situationen, in denen Sie als Zuhörerin hineingeraten und in denen sich die Menschen befinden, die diese Bücher erzählen. Wird da eigentlich auch mal gelacht?
Es wird eigentlich sehr, sehr, sehr viel mehr gelacht als geweint. Das Weinen gehört dazu, natürlich, aber es wird gelacht. Allein wenn Sie sich vorstellen, dass wir dann so ein Kapitel aufnehmen wie erzählen Sie mal, wie Sie Ihre Kindheit ohne Smartphone organisiert haben, oder von den lilanen Haaren und von den Tattoos und von den Verrücktheiten der Jugend oder auch die Verrücktheit, die man auch jetzt als junge Mutter oder jungen Vater gerne lebt. Da wird unendlich viel gelacht und das Leben wirklich intensiv empfunden. Und wie gesagt, das ja in einer Situation, in der das Umfeld normalerweise fragt, wie geht es dir, wie verträgst du die Therapie, nun ist doch, hast du Fieber, wo im Krankenhaus als erstes gefragt wird, wie war der Stuhlgang, und da reden wir über den ersten Kuss und über lila gefärbte Haare und das mit sehr viel Freude, und wir schaffen gemeinsam ein Werk, ja. Also man muss sich ja vorstellen, dass die Menschen wirklich merken, dass sie langsam möglicherweise auch schon die Autonomie verlieren, dass sie bestimmte Sachen nicht mehr machen können, dass die Kraft nachlässt. Und in der Situation schaffen sie ein Lebenswerk. Mhm. Ein Hörbuch, was 6 oder vielleicht auch 12 Stunden lang sein kann.
Das gelingt sicher immer dann besonders gut, wenn die Eltern tatsächlich mit Jakob und Pauline sprechen und nicht mehr mit der sicherlich freundlichen und einfühlsamen Frau Grümmer und ihren Kolleginnen, oder?
Ja, also da sagen wir auch immer, wir legen ein Foto zum Beispiel von der Familie hin und versuchen natürlich, sie immer wieder dahin zu begleiten, die Kinder direkt mit Namen anzusprechen. Das ist bei sehr, sehr kleinen Kindern schwer. Also wenn ich jetzt denke, ich habe jetzt diese Woche eine junge Frau in das Projekt aufgenommen, die Kinder sind 3 Jahre und das andere ist 7 Monate alt. Mhm. Wie kann man ein 7 Monate altes Kind ansprechen, was ja gerade erst auf die Welt gekommen ist und man liebt es, aber man hat noch keine Idee, in welche Richtung Richtung wird das Kind gehen. Aber das ist natürlich unsere Professionalität als Audiobiografen, dass wir da immer wieder Impulse geben, Ideen haben. Wie kann man es schaffen, eben auch, dass sie das Kind ansprechen. Es gibt aber auch Themen, die kann man einem Kind nicht erzählen. Mhm. Die werden uns als erwachsene Audiobiografen erzählt.
Das Leben nochmal feiern in der Erinnerung. Wenn Papa und Mama schon lange nicht mehr da sind, dann kann es ein Trost sein, ihre Stimmen nochmal zu hören. Judith Grimmer nimmt mit todkranken Vätern und Müttern Familienhörbücher auf und bewahrt so die Erinnerung für ihre oftmals noch sehr kleinen Kinder. Frau Grimmer, wir sprachen eben über die ganz kleinen Kinder, die das womöglich auch noch gar nicht erfassen, verstehen können. Sie sind erfahrene Hörfunkkollegin. Greifen Sie manchmal ein, wenn Sie den Eindruck haben, also was da jetzt kommt, ist womöglich sehr gut gemeint, aber für ein Kind unbegreiflich, gruselig, beängstigend?
Auf jeden Fall. Wir beraten und immer da, wo es bei mir im Bauch anfängt, ja, zu wummern, denke ich, genau hinhören und nochmal darüber sprechen. Dann sage ich einfach so, ich habe das und das Gefühl dabei und wollten Sie das jetzt so ausdrücken oder wollten Sie eigentlich was ganz anderes sagen? So ein Beispiel jetzt einfach nur, wenn eine Mutter davon erzählt, dass sie glaubt, dass sie ja nach dem Tod weiterlebt und dann sagt, ich werde immer bei euch sein und ich passe auf, dass du dir die Zähne putzt und dass du die Hausaufgaben machst und dass du keinen Blödsinn machst, dann ist da irgendwas, denke ich, so kann man es vielleicht nicht erzählen, sondern das, was sie eigentlich, und dann spreche ich die Mutter an, was sie eigentlich erzählen wollen, ist doch, sie glauben daran, dass ihre Liebe auch über ihren eigenen Tod hinaus beim Kind bleibt und dass sie nicht sozusagen die überwachende Mutter im Himmel sind. Und dann, ja natürlich, das wollte ich so gar nicht sagen, nee, dann erzählen wir das nochmal. Mhm. Es gibt natürlich auch Kapitel, um das zu sagen, die einfach wirklich in Kinderohren fehl am Platze sind, wenn es um wirklich ganz, ganz schwere Themen geht, um Familiengeheimnisse, um Gewalt, um Missbrauch, um Traumata. Da haben wir dann den sogenannten Tresor. Das heißt, dass wir da sagen, es gibt bestimmte Themen, die werden aus dem Hörbuch ausgeklammert und werden gut verwahrt und werden dann einfach erst im entsprechenden Alter, also wenn sie 17, 18, 19 sind, dann überhaupt erst zugänglich gemacht.
Und so werden diese Bücher eben manchmal auch viel später gehört. Kommt es auch vor, dass sie ja vorab gehört werden? Eltern und Kinder zusammen?
Das kommt erstaunlich oft vor. Also weil wir ja auch zum Beispiel so Vorlesekapitel haben oder die größten Peinlichkeiten, die schrägsten Familienurlaube. Also solche Dinge, wo man auch gemeinsam schon wirklich drüber lachen kann. Oder wie war ich im Kindergarten im Gegensatz zu deinem Kindergarten und du als Kindergartenkind. Und das wird gemeinsam gehört und das nimmt natürlich den Angehörigen, die dann irgendwann Hinterbliebene sind, natürlich auch die Furcht und die Angst davor. Oh Gott, wie klingt das? Wie fühle ich mich dabei? Und natürlich fließen Tränen, wenn man so ein Hörbuch hört. Vollkommen klar, zu Lebzeiten oder auch dann eben, wenn Mama oder Papa verstorben sind oder Mann oder Frau, weil die natürlich der Partner, die Partnerin diese Hörbücher ja auch hören. Aber auf der anderen Seite ist da so viel Lachen und so viel Liebe, dass das sicherlich die kostbareren Elemente dieses Familienhörbuches sind.
Inzwischen steht ein größeres Team hinter diesen Familienhörbüchern und Sie möchten das gerne als begleitendes therapeutisches Instrument auch anerkennen lassen, wissenschaftlich. Wie weit sind Sie denn damit?
Also das ist einfach mein Traum, dass irgendwann eben jede palliativ erkrankte junge Mutter, junger Vater eben so ein Hörbuch, was immer und auch jetzt schon kostenfrei ist. Das ist ganz, ganz wichtig, denn da steckt viel Arbeit drin. Das ist eine hochwertige Arbeit, die muss bezahlt werden, aber eben nicht von den Familien der Patienten, sage ich jetzt in dem Fall mal. Wie weit sind wir? Ich habe von Anfang an, als ich 2017 das Projekt gestartet habe, damals noch ganz alleine, eine Universitätsklinik, damals die Uniklinik Bonn eingebunden. Jetzt zukünftig in den nächsten Wochen wird die Uniklinik Heidelberg in das Projekt einsteigen und habe einfach gesagt, dass das eine gute Wirkung hat, glaube ich als Journalistin, aber das ist kein Beweis. Nehmt Kontakt auf, untersucht, evaluiert das Projekt und bitte schaut ganz kritisch, was sind die positiven Wirkungen oder was sind auch die No-Gos, was darf nicht in ein Hörbuch? Wie können wir Qualitätsstandards definieren, damit wir mit diesen Hörbüchern sondern eben keinen Schaden anrichten und damit wir die Erzählenden auch darin begleiten, wie kann man so erzählen, dass es eben ein Geschenk und keine Last für die später Hörenden dann ist.
Sie sprachen eben dezent über Geld. Für die Patientinnen und Patienten ist es kostenfrei, das heißt, wer bezahlt?
Im Moment finanzieren wir uns komplett zu 100% aus Spendengeldern. Oftmals ist es so, dass eben über Crowdfunding aus dem Umkreis der Familien Spendenaktionen laufen. Aber Geld ist natürlich das ganz, ganz große Thema. Ich hoffe ja immer noch auf den edlen Spender, der sagt, ach, ich gebe das Geld, ich habe da was in der Portokasse. Und unterstütze das Projekt damit, weil es ist als gemeinnützig anerkannt. Also wir dürfen einfach natürlich logischerweise auch jetzt Spenden sammeln. Und ich hoffe natürlich auch darauf, dass irgendwann sowohl in der Gesundheitspolitik, in den Krankenkassen, bei den Stiftungen, ja, da so ein kleines Aufwachen ist und die sagen, das ist etwas, was eine gute Investition auch in die Zukunft ist, nämlich in die psychische Gesundheit der Frühverwaisten, Kinder, denn um die geht es.
Wer weiß, vielleicht hört er oder sie gerade zu.
Das wäre ein Traum.
Gibt es eigentlich für Sie selber schon Rückmeldungen von Kindern nach längerer Zeit? Also wenn aus der kleinen Pauline eine junge Frau geworden ist und sie hört ab und zu für ihr eigenes Sein, für ihr eigenes Befinden nochmal der Mama zu, wenn sie ihr eine Geschichte vorliest, wenn sie singt, wenn sie ihr Leben erzählt?
Also ich selber frage nicht nach, weil ich einfach sage, ich bin so die Fremde im Zug auch. Wir steigen ein, wir erzählen zusammen. Man kennt das aus dem Zug, die Situation dieser Fremden erzählt man, die wird vertraut. Ich steige wieder aus, am Ende gibt es dieses Hörbuch. Ich möchte aber die Familien nicht verpflichten, irgendwie mit mir oder mit uns in Kontakt zu bleiben. Aber natürlich bekommen wir Gott sei Dank schon jetzt Rückmeldungen und ab und zu dann eben auch ja, wirklich eine ganz konkrete Reaktion, wie gehe ich mit meinem Hörbuch um? Und das finde ich dann schon sehr, sehr schön und auch sehr motivierend, einfach weiterzumachen. Denn der Weg, so ein Projekt zu etablieren, ist ein harter, war bisher ein harter. Und es ist einfach wunderschön, wenn dann mal eine Mail kommt oder jemand einfach erzählt, hey, ich gehe so und so mit dem Hörbuch um und ich danke dafür.
Judith Grümmer, 1958 geboren, ziemlich unkonventionell, auch turbulent aufgewachsen. Frau Grümmer, ich las, dass Sie noch in späteren Jahren an die Tür Ihres Papas im Rhythmus eines 68er-Heroes klopften, nämlich Ho, Ho, Ho Chi Minh. Stimmt das?
Das war immer unser Klingel- und Klopfzeichen. Und ehrlich gestanden, wenn ich bei meiner Mutter so unerwartet mal vor der Tür stehe und sie nicht weiß, wer klingelt da, dann klingel ich immer noch das gleiche Zeichen. Dann weiß sie, aha, die Judith steht vor der Tür.
Sie waren Kind in einer wilden WG. Erzählen Sie uns ein bisschen.
Ja, meine Eltern sind sehr jung Eltern geworden, mit 22. Und mein Vater war damals schon ein, ja, ich sag mal, kraftstrotzender, selbstbewusster junger Künstler. Der galt so mit 18, 19 schon so als der Shootingstar, der Geheimtipp in der Kölner Kunstszene. Hatte schon sehr, sehr früh sehr viel Erfolg und dachte, naja, Kind und so, das kriegt man ja alles gemeinsam gewuppt. Eben ein Werk mehr, was er in die Welt gesetzt hat. Und ja, ich bin in einer Künstlerfamilie groß geworden, also so die erste Schreckensmeldung, die mein Vater so als Krabbelkind erlebte, ist, dass ich angefangen habe, seine Pinsel abzulutschen, was damals nicht besonders witzig war, weil die Farbe ja nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist. Ich durch die frischen Bilder krabbelte und ab und zu auch mal so ein Ölbild, was ja nicht schwer ist, aber schmierig ist, auf mich drauf fiel, bis er dann so ein bisschen ein paar Kindersicherungen einbauten und mein Babybett immer so, ja, zwischen Ölfarbe und Terpentin stand. Das ist auch so ein Geruch meiner Kindheit. Später wurde es dann der frische Beton, weil mein Vater viel auf Baustellen Kunst am Bau gemacht hat. Ein wunderbarer Geruch bis heute für mich, frischer Beton. Und ja, so bin ich groß geworden in einer Künstlerkommune. Also zweiseitig. Ich bin in der Stadt so richtig Vater, Mutter, Kind, ganz bürgerlich in Anführungsstrichen, auch mit einer ordentlichen Schulbildung. Aber jede freie Minute war halt in dieser Kommune, in der Villa Brandenburg, in der Eifel und dann eben auch in den Stein, in Basaltwerken drumherum. Das ist meine Kindheit.
Ja. Kommune, Villa Brandenburg, also alternatives Leben hinter herrschaftlichen Mauern, preußischer Name für ein Haus bei Köln. Und Sie sollen das einzige Kind mit einem Bett statt einer Matratze gewesen sein.
Woher haben Sie das? Das stimmt.
Ja, wir und, recherchieren schon.
Ja,
dann waren
und
Sie das Luxusmädchen.
Ich war nicht nur das Luxusmädchen, sondern ich war damals ziemlich geschäftstüchtig, weil ich nämlich dieses Bett dann für 5 Pfennig eine Viertelstunde an die neidischen anderen Kinder verliehen habe und dann mir davon sonntags, so in den Sommerferien, durchaus auch mal ein Eis leisten konnte.
So fängt man an. Frau Krümmer, wie wurde denn das Kommunenkind jenseits der Kommune in der Kölner Schule dann wahrgenommen?
Ja, mein Vater war der mit den Jesuslatschen und zwischendurch auch den etwas zu langen Haaren. Aber auf der anderen Seite war er Schulpflegschaftsvorsitzender und engagiert. Also das war immer so ein... Ja, so beides gleichzeitig. Ne? Aber trotzdem, ich fand es toll. Ich hatte eine wunderbare Kindheit und gleichzeitig habe ich mir immer so ein bisschen gewünscht, so ein bisschen mehr Spießerleben wäre auch schön. Also ich habe diese Mütter mit ihren Perlenketten und ordentlichen Seidenstrumpfhosen unter dem kurzen Rock. Meine Mutter trug immer ihre kurzen Röcke mit nackten Beinen. Also das habe ich schon sehr bewundert und ich fand das schon sehr, sehr toll. Diese Damen, während meine Mutter einfach so eine ganz unbeschwerte, hübsche junge Frau war und Künstlersgattin und einfach unkonventioneller war.
Mhm. Alltagsklein-Klein hat ja schon manche alternative WG aus den Angeln gehoben, spätestens dann, wenn Mann oder Frau entdeckt hat, freie Liebe unbedingt, aber Helga oder Willi bitte nur in meinem Bett. Wie war denn das bei Ihnen? Sie sagen, ich wollte Spießer werden, dann wären Sie ja praktisch so die Protagonistin für diese Werbung. Ich möchte Spießer werden. Was heißt das für Sie oder was hieß das für Sie?
Ja, also das heißt, also dass ich später das Kommunenleben nicht mehr ausprobieren musste und auch nicht die freie Liebe. Ich habe sogar kirchlich geheiratet, weil ich dem einfach etwas entgegensetzen wollte. Trotzdem muss ich sagen, hat es natürlich einfach mir den Blick für Unkonventionelles und für Freiheit geöffnet und es war einerseits sehr schön, ich musste aber auch schon sehr, sehr früh die Strukturen, die zu Hause fehlten, das klingt jetzt so ein bisschen böse, aber die musste ich mir selber schaffen. Das heißt, ich habe schon früh gelernt, dass ich mich natürlich auch immer auch um mich kümmern muss, um mich selbst kümmern muss.
Sie haben auch sehr früh, schon in sehr jungen Jahren, mit dem Tod eines sehr geliebten Menschen fertig werden müssen. Hat das so ein Keim gelegt, der sich durchs Leben zieht? Sie sind Medizinjournalistin geworden, Sie haben dann diese Familienhörbücher entwickelt. War das ein ganz prägendes, so eine Narbe, die sich durchzieht?
Ja, unbedingt, unbedingt. Also meine erste große Liebe starb von einem Tag auf den anderen und das war so der Stopp aus freier Fahrt. Plötzlich brach die Welt zusammen und es gibt in solchen Situationen ja immer, sage ich mal, zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt liegen und man geht kaputt oder man versucht irgendwie die Kräfte, die auch in der Trauer sind, die frei werden, die zu nutzen, um eben weiter ins Leben zu gehen. Und ich habe mit dieser Erfahrung dieses frühen, unerwarteten Todes einfach gelernt, erstens, ich lebe jetzt gerade weiter, mein Körper ist warm, ich spüre mein Blut, ich spüre also in den Adern pulsieren, ich spüre meinen Atem und ich kann vielleicht das Leben in diesem Moment viel intensiver spüren, in der ganzen Trauer aber auch spüren, als ich es bisher gespürt habe. Und diese Kraft auch umzusetzen in, ich gucke hin, ich schaue, was ist Tod, was ist Sterben und was bedeutet Weiterleben, was sind das für existenzielle Krisen. Und ich habe schon sehr, sehr früh als junge Journalistin eben wirklich dann angefangen, mich mit Patientengeschichten zu beschäftigen, mit der Palliativmedizin. Ich habe nie über meine eigene Erfahrung oder meine Betroffenheit gesprochen. Aber ich glaube, dass die Menschen gespürt haben, dass da irgendetwas mitschwingt und dass es irgendetwas ich erahne von dem, was sie fühlen, was eigentlich, ich sag mal, eine 22, 23-jährige Journalistin, die ja vielleicht auch noch so ein bisschen eine Göre ist, normalerweise so gar nicht in sich trägt. Und ich glaube, das ist der Keim, der mein ganzes Leben bestimmt hat.
Es gibt inzwischen fast 200 Hörbücher, die Familien Trost geben und Kindern Erinnerungen bewahren. Frau Krümmer, Sie selbst haben Ihren Mann und den Vater Ihrer drei Kinder beim Sterben begleiten müssen. Waren diese Erfahrungen mit Familienhörbüchern da eine Hilfe oder steht man, wenn es einen selber trifft, ebenso fassungslos davor wie alle anderen auch?
Ja, natürlich steht man erstmal genauso fassungslos davor und die Welt bricht zusammen und nichts ist mehr so, wie es war. Vor allen Dingen, weil die Diagnose eben wirklich völlig unerwartet kam und direkt palliativ war. Ich hatte damals das Hörbuchprojekt tatsächlich schon begonnen und das war so eine Situation, wo ich zuerst dachte, boah, schaffst du das? Und dann dachte ich, ja, das schaffe ich jetzt erst recht. Und das, was mich tröstete in der Situation, also der von der Diagnose bis zum Tod meines Mannes dauerte es dann 3 Jahre. Und was mich in der Situation schon etwas tröstete, war, unsere Kinder waren schon halbwegs erwachsen. Es waren eben nicht die ganz kleinen Kinder, sondern die waren eben alle schon, keine Schulkinder mehr, gingen schon ins Erwachsenenleben. Das ist ein großer Trost gewesen.
Haben Sie die Stimme Ihres Mannes noch bei sich?
Ich habe sie tatsächlich noch auf einer Mailbox, aber er war ein schweigsamer Westfale und also die Idee, ich hatte es ihm angeboten, lass uns ein paar Aufnahmen machen, das hat er weit von sich gewiesen. Nee, das wollte er auf keinen Fall. Ich glaube, es ist auch in dem Fall, ja, ich weiß nicht, die Schuster haben ja oft die schlechtesten Schuhe, ne? Also für sich selber das zu machen. Ich habe allerdings tatsächlich Hörbuchaufnahme mit meiner Mutter und mit meinem Vater gemacht, aber das ist was anderes und mit dem eigenen Mann, da verlässt man einfach die Professionalität. Das funktioniert nicht, leider. Denn ich glaube, ich bin unterdessen Großmutter geworden, werde jetzt gerade wieder Großmutter und ich kann mir schon vorstellen, dass es für meine Kinder schön wäre, auch irgendwann ihren Kindern die Lebensgeschichte ihres Vaters vorspielen zu können oder wie er zur Gitarre gegriffen hat. Gut, aber vielleicht macht es mir das noch deutlicher, wie wichtig und wie schön so ein Hörbuch sein kann. Und aus der Erfahrung von Sterbebegleitung und dann eben als Hinterbliebene weiterleben, habe ich tatsächlich unglaublich viel Kraft für dieses Projekt geschöpft. Ich habe, als mein Mann starb, als erstes tatsächlich meine feste, freie Mitarbeiterschaft im Journalismus aufgegeben. Ich habe also alles weggeräumt, was irgendwie bis dahin mein Leben ausgemacht hatte, außer natürlich meine Kinder und meine Freunde und meine Familie. Und habe gesagt, so, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Mein Leben ist sowieso jetzt erstmal völlig aus den Fugen geraten. Jetzt mache ich das, was mir mein größtes Herzensanliegen ist. Ich möchte dieses Familienhörbuchprojekt in die Zukunft tragen.
Sie haben aber auch das Leben für sich selber wieder angenommen und weitergeführt. Wir erreichen Sie. Sie kommen gerade aus Bolivien zurück. Das ist wohl für Sie ein sehr wichtiges Land. Hat Bolivien auf diesem Weg geholfen, das eigene Leben wieder schön machen, auch wenn man es mit dem lange geliebten Menschen nicht mehr teilen kann? Bolivien?
Ja, Bolivien war tatsächlich immer meine Geschichte und die Geschichte meiner Kinder. Mein Mann hat sich eher für andere Länder begeistert,
so.
Mein Verstorbener. Und ich bin tatsächlich 10 Jahre nicht mehr in Bolivien gewesen und jetzt das erste Mal wieder. Das, was mir Kraft zum Leben gegeben hat, außer dem Projekt und natürlich außer meinen Kindern, ist eigentlich tatsächlich, dass ich das große Glück habe, also gut 1,5 Jahre nach dem Tod meines Mannes nochmal eine Liebe gefunden zu haben, nochmal lieben zu dürfen und nochmal ja, ein Stück des Lebens ganz neu zu beginnen und mit ihm dann tatsächlich durch Bolivien zu reisen. Ein Land, in dem ich vor allen Dingen, als meine Kinder ein bisschen größer waren, eben öfters auch alleine gereist bin, um dort Kraft zu schöpfen und um ja mal die Welt von der anderen Seite aus zu betrachten.
Was für ein Glück! Bolivien, dieses Land haben Sie jetzt bereist, dann haben Sie uns erzählt, vorher 10 Jahre nicht, aber gleich als es losging mit Bolivien, schon ein halbes Jahr, das muss Sie sehr beeindruckt haben. Und ich habe vorab in der Vorbereitung gelernt, dass Strümpfe stricken ein prima Kommunikationsmittel sein soll. Wie das?
Ja, Bolivien in der Regenzeit, oben in der Höhe ist kalt und ich habe mir Strümpfe gestrickt. Und die indigene Bevölkerung ist eigentlich sehr zurückhaltend, gerade den Weißen gegenüber. Und ich merkte, die kamen sofort an, die Frauen, und fragten, was machst du da? Also mit 5 Stricknadeln stricken. Die Bolivianer können alle stricken, aber eben mit 2 Nadeln. Und Strümpfe, da werden eigentlich eher so Schläuche um die Füße gewickelt. Und dann habe ich einfach angefangen, mit denen zu stricken und habe im Laufe der Zeit über 250 indigenen Frauen die Nadeln gebracht und das Strümpfe stricken und merkte dabei, es ist ein wunderbares Kommunikationsmittel, zumal ich sprachlos, also ohne Spanischkenntnisse nach Bolivien kam und dort die Sprache gelernt habe. Es ist aber auch etwas, was so verbindet, weil da kommt jetzt nicht die Weiße und sagt, ich sage mal, wie er das alles besser macht, wie er den Müll besser trennt, wie er, ich weiß nicht, diese ganzen Themen, die man so als kluge, gebildete Europäerin glaubt, dann in solche Länder tragen zu müssen, sondern wir sitzen zusammen und stricken Strümpfe und erzählen uns Geschichten. Mhm. Und ja, das war eine wunderbare, wunderbare Erfahrung. Und auch da habe ich das gemacht, was ich am liebsten mache, nämlich Geschichten gesammelt. Ich habe irgendwann mein Mikrofon rausgeholt und habe die Leute eben genauso ihre Lebensgeschichten erzählen lassen, wie ich das heute mit den Familienhörbüchern mache. Einfach nur, die ihnen eine Stimme geben, sie hörbar machen. Das ist so mein Leitmotto eigentlich in meinem ganzen beruflichen Leben gewesen und eben auch in Bolivien.
Und wir wissen jetzt, Kommunikation läuft manchmal auch über Wolle. Bolivien ist ja ein nicht so ganz zugängliches Land. Also bis zu 6000 Meter hoch, ziemlich dünn, die Luft da. Was hat sie da überhaupt hingezogen? Man kann sich Bequemeres aussuchen.
Ja, es war tatsächlich so, dass wir einen Austauschschüler aus Bolivien hatten, Rodrigo. Der kam 2004 und dann wollten wir dieses Land unseres Austauschschülers, den ich heute meinen 4. Sohn nenne und der in Deutschland lebt und hier Kinder- und Jugendpsychiater geworden ist, dieses Land kennenlernen. Und ich habe mich sofort in dieses Land verliebt, in diese Menschen, in diese Landschaften, aber auch in diese vollkommen andere Denk- und Lebensweise der Menschen. Dieses Zeit haben, dieses auch in schwierigen Situationen immer wieder den Kopf nach oben und die kleinen Glücksmomente des Lebens genießen. Und ja, das sind so Dinge, von denen wir manchmal, glaube ich, hier so einiges verloren haben. Wir sehen immer die großen Probleme und es gibt in jedem Leben Glücksmomente, die man einfach feiern und genießen darf. In den schlimmsten Krisen gibt es eine Hand, die sich nach einem ausstreckt oder ein Ohr, was einem zuhört. Und das habe ich in Bolivien, das ist keine Sozialromantik, sondern ich habe es wirklich so erlebt. Ja? Diese Menschen, die einfach kommen und sagen, schön, dass du da bist und lass uns zusammen stricken und lass uns zusammen erzählen.
Wir haben in dieser Stunde viel davon gesprochen, was bleiben kann, wenn man geht. Frau Krümmer, Sie haben inzwischen Enkel. Sie selbst sind hoffentlich noch sehr lange gesund und munter und können Ihre neue Liebe genießen. Aber werden Sie selbst mal ein Familienhörbuch hinterlassen?
Oh, das ist eine Frage, die ich mir ehrlich gestanden noch nie gestellt habe. Ich denke immer, mein Gott, ich habe als Journalistin schon so viele Bänder oder CDs voll gequatscht. Ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt muss.
Aber gäbe doch viel zu erzählen. Also allein die wilden Zeiten aus Omas 68er Kindheit, sowas von historisch.
Ja, das stimmt. Wobei so meine Kinder natürlich auch, obwohl sie heute schon erwachsen sind, dann immer denken, ach ja, ja, die alten Geschichten. Wahrscheinlich werden erst meine Enkelkinder diese Geschichten dann wieder gerne hören. Vielleicht sollte ich für meine Enkelkinder ein Familienhörbuch aufnehmen. Gute Idee, danke.
Aber lassen Sie sich noch ganz viel Zeit damit und genießen Sie Ihr Leben und geben Sie noch vielen Menschen die Möglichkeit, etwas für kleine Kinder zu hinterlassen. Ein Projekt, das mich sehr beeindruckt hat. Frau Krümmer, vielen herzlichen Dank für das Gespräch bei uns.
Danke, danke. Und ja, vielleicht findet sich der eine oder andere, der auch ein bisschen was in den Klingelbeutel packen möchte, damit wir noch lange, lange diese Familienhörbücher eben auch wirklich umsetzen können. Wir sind dankbar über jeden Euro, der gespendet wird.
Alles Gute dafür. Und wann geht die nächste Reise nach Bolivien?
Ah, ich kann mir vorstellen, dass so nächstes Jahr ich durchaus da wieder hin muss, weil das ist schon einfach ein faszinierendes Land.
Alles Gute für Sie bei allem, was Sie tun.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.